Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal André Patrice, einen geschätzten Trainerkollegen und meinen Posing Coach. Wir sprechen heute über den Evo Classic Qualifier, die Qualität des Posings und die Bedeutung von Naturalwettkämpfen in der heutigen Zeit. Ich wünsche euch spannende und gute Unterhaltung mit André Patrice. Herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute mit keinem geringeren und einem meiner Lieblingsgäste von mir, immer wieder gerne hier auch eingeladen und öfter pro Woche gesehen, aber darauf kommen wir noch, warum. Herzlich willkommen, André Patrice.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Und
ja. Die dritte Runde mit uns. Ja, wir mussten ja einmal mit einer Episode, das wissen einige und ich bin auch darauf immer noch angeschrieben worden, kurz rausgehen, und die Gründe hierzu habe ich dann in einer anderen Episode mal hinlänglich erklärt, und das ist aber jetzt abgehakt. Heute soll es um nichts weniger Schönes gehen, und das ist vor allen Dingen der anstehende diesjährige Wettkampf Evo Classic. Und vor einigen Wochen, am 3.8., jetzt 3 Wochen her, zweieinhalb Wochen, ja, war ich mit meinen Athleten dort und hatte das große Vergnügen, das erstmalig vor Ort mitzuerleben, was da bei euch bei einem Qualifier passiert. Und ich frage dich jetzt mal zuerst, du warst ja auch an dem Tag der Head Judge, wie ist denn dein Eindruck von der Qualität der Athleten in der Veranstaltung insgesamt gewesen?
Ja, also die Qualität an Athleten steigt ja sowieso von Jahr zu Jahr allgemein, also auch im dopingfreien Bodybuilding. Und dieses Jahr ist halt so krass, dass man sich halt fragen muss, ob das überhaupt noch gesteigert werden kann im nächsten Jahr. Aber ja, es wird krass. Also man muss echt sagen, ne, der Qualifier ist ja wirklich eine tolle Sache. Auch im Vorfeld für die Athleten, er ist kostenlos. Im Endeffekt muss man Evo League Mitglied sein und seine Mitgliedschaft da schon beantragt haben, eben damit wir auch entsprechend testen können etc. Aber ansonsten, der Qualifier ist halt so schon eine richtig geile Veranstaltung. Es ist eigentlich ja wie ein Wettkampf ohne Farbe, kann man sagen. Wir geben uns da wirklich immer Mühe, schon auch die Athleten eben, die vielleicht auch noch nie auf der Bühne waren, schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, was sie dann erwarten wird auf der Evo Classic. Und ich habe Wettkämpfe gesehen, die waren, sag ich mal, schlechter organisiert als unser Qualifier. Und ja, darauf sind wir schon sehr, sehr stolz, dass wir das doch Jahr für Jahr wieder so gnadenlos gut organisiert bekommen. Das ist natürlich auch dank eines mittlerweile sehr krass eingespielten und starken Teams, wo sich jeder seiner Stärken und Schwächen bewusst ist und entsprechend eben eingesetzt wird. Und da muss man echt sagen, das ist ja eine Kette, wo jedes Glied ineinander greift. Und das ist einfach nur nice zu sehen, weil ich bin ja auch ein Glied dieser Kette, sage ich mal, und krieg auch gar nicht alles mit. Ich sitze am Ende da des Tages am Tisch und die Athleten kommen auf die Bühne und das muss halt dann bis dahin alles funktioniert haben, ja. Und das funktioniert immer wieder einwandfrei, ob von Dopingkontrollen über die Registrierung, über Umschreibungen von Athleten in andere Klassen etc. Funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr reibungslos, so Ton und die Bühne, das Bühnenlicht etc. Das war schon sehr, sehr nice. Und dann eben die Qualität der Athleten, die natürlich auch eine große Rolle spielt, weshalb wir natürlich auch diesen Qualifier machen, um am Ende den wirklich besten Athleten auch zu ermöglichen, an der Evo Classic teilzunehmen. In anderen Verbänden ist es ja manchmal so, dass ja, du dich anmelden kannst und wenn die Klasse voll ist, ist sie voll. Und dadurch haben halt eventuell eben andere Athleten, die tatsächlich eigentlich auch sehr gut sind, dann nicht mehr die Chance, sich für diesen Wettkampf anzumelden, weil halt die Klasse schon voll ist. Und wir haben damals gesagt, nee, wir wollen wirklich, ne, die Creme de la Creme der Athleten auf der Evo Classic Bühne stehen haben. Es ist keine Amateurveranstaltung, wir haben auch nicht irgendwie eine extra Profiklasse oder so, sondern die Evo Classic ist einfach halt eine krasse Veranstaltung mit den krassesten Athleten im dopingfreien Bereich und da kann halt jeder starten und entsprechend ist natürlich das Athletenniveau. Wir haben, glaube ich, in der Leichtgewichtklasse oder Mittelgewicht, in mehreren, eigentlich in allen Klassen haben wir sehr viele Profis auch mit am Start, die da teilnehmen, aber ich glaube, Leichtgewicht oder Mittelgewicht, da haben wir alleine 5 Weltmeistertitel und das ist halt schon echt irre, ne? Weil es kann halt sein, also dass tatsächlich ein Profi-Weltmeister es auf der Evo Classic nicht ins Finale schafft und das ist halt, um deine Frage endgültig zu beantworten, ein krasses Athletenniveau. Ja?
Das ist es, hab ich ja selber gesehen, hab mich vor Ort überzeugen können. Wie viele Athleten, André, habt ihr denn letztendlich für die Veranstaltung, für die Evo Classic dann zugelassen? Wie viele werden antreten?
Im Endeffekt immer so zwischen 270 und 290, sage ich mal, weil wir natürlich auch ein paar Athleten tendenziell mehr annehmen, weil es natürlich bis zur Veranstaltung doch auch wieder zu Absagen kommt erfahrungsgemäß und kommen kann. Wir nehmen wirklich so viele Athleten an, wie wir quasi dann auch in der Siegerlandhalle auf die Bühne stellen können, so dass es auch für alle Athleten noch angenehm ist. Ne? Ich glaube, jeder, der lange selber Bodybuilding praktiziert hat, weiß, wie anstrengend das ist, wenn man mal mit 40 Athleten oder so auf der Bühne steht. Ja, und darum eben auch der Qualifier und dann anschließend an den Qualifier die gleich große Klasseneinteilung. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir haben 4 Bodybuilding-Klassen und dann nehmen wir quasi pro Klasse 15 Athleten an. Aber wir nehmen nicht nur pro Klasse 15 Athleten an, sondern wir nehmen halt wirklich insgesamt die besten 60 Athleten an und teilen diese dann final nach Einmessen und Einwiegen am Wettkampftag in gleich große Klassen ein, so dass der Wettkampf wirklich unter den fairsten Bedingungen überhaupt entsteht, so dass sich keiner der Athleten, und das steht auch immer noch mal ganz ausdrücklich so im Regelwerk, dass keiner versuchen soll, sich irgendwie gewichtsmäßig in irgendeine Klasse noch reinzudrücken, sondern eben bitte mit dem Gewicht kommen soll, wo er seine absolute Bestform präsentieren kann und dann wird er eh in der Klasse landen, weil es kann sein, dass wir ausgeschrieben haben, die Klasse ist bis circa 75 Kilo und dann versucht einer sich auf Biegen und Brechen von 75,5 unter 75 Kilo zu bringen, was A, erstmal vielleicht auch sehr gesundheitsgefährdend ist in so einem Stadium und im Endeffekt ihn auch Form kosten kann, ne, weil er dann doch schlechter aussieht, als er eigentlich aussieht. Und darum machen wir da so ganz klar, wir teilen in gleich große Gruppen ein und dann haben wir da Bantam, Lightweight, Middleweight und Heavyweight. Ne? Genau. Und dann pro Klasse halt im Optimalfall 15 bis 17 Athleten und Athletinnen. Ne?
Ihr habt auch eine Sache nicht mit drin, die ich sehr, sehr gut finde, und das ist, dass man in mehreren Klassen, also klassenübergreifend starten darf. Das gefällt mir, dass das abgeschafft wurde bei euch. Gibt es bei internationalen großen Verbänden
nicht nur abgeschafft, sondern wir hatten es nie.
Ihr hattet es nie, genau. Und ich sag mal, wenn man mal im Zweifel ist, mag das mal eine Geschichte sein, die man machen kann, aber es ist schon sehr auffällig, dass bei großen internationalen Meisterschaften diese Mehrfachstarts in in Klassen, die gegebenenfalls auch nicht so viel miteinander zu tun haben, kommen. Also ich habe beispielsweise erlebt, es spricht natürlich auf der einen Seite für diesen Athleten, aber auf der anderen Seite nicht fürs System bei der GmbF Newcomer im Frühjahr. Und im internationalen Deutschen gab es einen Athleten, der sowohl Men's Physik, Classic Physik als auch Männer Bodybuilding gestartet ist und überall in die Top 3 kam.
Ja,
Und
ich kenne sogar Fälle, wo halt tatsächlich diese Athleten dann ja sogar klassenübergreifend gewinnen, ne? Also so Bodybuilding und Classic Physik und dann noch Men's Physik, ne? Also das hat es immer wieder mal gegeben. Ja, das ist halt natürlich schwierig, weil natürlich das Regelwerk ja eigentlich das eine das andere ausschließt, beziehungsweise ausschließen soll, weil warum machen wir sonst unterschiedliche Klassen, ne? Das ist halt sehr, sehr schwierig. Das wäre, als würde Women's Bikini auch Women's Bodybuilding gewinnen. Und das funktioniert nicht, ne? In der einen Klasse ist steht Muskelmasse im Vordergrund und der Athlet oder die Athletin soll möglichst muskulös und definiert sein. Und in der anderen Klasse steht ja direkt drin, so nicht so muskulös wie in der Bodybuilding-Klasse zum Beispiel, ja. Und dann gewinnt diese Dame dann Bikini und Bodybuilding. Das habe ich so noch nie gesehen. Und bei den Männern geht das aber. Ja, also dass der Men's Physikathlet, der deutlich weniger Muskelmasse und Definition vorweisen soll als ein Bodybuilding-Athlet, der dann auch Bodybuilding gewinnt, ja, oder eben andersrum, wie kann das sein halt, ne? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, warum wir von Anfang an gesagt haben, nein, das machen wir überhaupt nicht, das kann nicht sein. Ja, also du kannst ja nicht Formel 1 fahren und dann MotoGP, so, ne? Das funktioniert nicht.
Du musst dich halt irgendwann auch mal festlegen. Ja, das ist wichtig,
Ja.
als Athlet auch.
Ja.
Und wenn nicht, hilft dir ein guter Coach auch dabei. Zumindest ist das, was für diesen einen Wettkampf festlegt. Ja.
Ja, und es ist auch okay, erstmal zu failen, also sich auch, weißt du, weil manchmal denke ich mir so, ne, so Bodybuilding-Athleten oder eben auch Athletinnen, die wollen so von Anfang, die wollen so den ersten Wettkampf am besten direkt gewinnen und Profi werden. Und ich denke mir jedes Mal so, hey Mann, du hast noch nicht mal einen Wettkampf gemacht. Also das ist wie, keine Ahnung, Mann. Erstes Tennisturnier und dann willst du da den Wimbledon gewinnen. So, das funktioniert nicht. Ne? Also du musst ja auch erstmal dich finden. Mach mal einen Wettkampf, schau mal, wie du da so ankommst, wie man dich angenommen hat. Und dann kommt ja noch hinzu, sagen wir mal jetzt, du bist ein Athlet, männlich, und du sagst, ich habe nicht so viel Muskelmasse, ich starte mal erstmal Men's Physik. Und jetzt wirst du gar nicht gut platziert. Das heißt ja auch noch nicht mal mit Garantie, dass die Klasse nichts für dich ist, so, weil das ist halt auch sehr schwierig. Vielleicht wurdest du auch nicht gesehen beim Wettkampf. Vielleicht war die Konkurrenz auch einfach nur sehr stark oder, ja, keine Ahnung, das weißt du ja nicht. Vielleicht mochte dich die Jury nicht oder so. So Sachen passieren leider und die gibt's halt immer wieder, ne? So, und dann dieser Athlet, so, der muss sich erstmal finden. Also, das bedeutet, du musst erstmal eine Frequenz an Wettkämpfen gemacht haben. Also, du musst eigentlich erstmal zwei oder dreimal in der Men's Physik dann gestartet sein, um halt dann auch eigentlich entscheiden zu können, ist diese Klasse was für mich oder nicht? Ne?
Ja.
So, ja.
Und deswegen ist es tatsächlich schon auch wichtig, sich in dem Bereich ausprobieren. Aber das ist ein Thema, was du da ansprichst, ja, am besten beim ersten Wettkampf gleich gewinnen. Klar, wer will das nicht, aber so einfach ist es nicht. Und das gelingt auch nicht jedem und es gelingt vor allen Dingen nicht der Masse. Das sind eher die Ausnahmen, die starten und beim ersten Mal gleich top sind, ja. Und
Ja.
so eine Geschichte ist auch nicht nur auf dem Weg zum Wettkampf, ein Langstreckenlauf bis hin zum Marathon, sondern das ist es eben auch bei den Wettkämpfen selber. Und ich habe genug Gäste hier im Podcast gehabt, die 10, 12, 15, sogar 20 Wettkämpfe brauchten, bis sie einen gewonnen haben. Unter anderem gehört Christina Brunauer dazu. Ja,
Ja,
und
ja.
seit mehr als 5 Jahren unter den Top 5 Bikini-Athletinnen Europas.
Ja.
Bei der IFBB. Also da muss man sich auch immer mal vor Augen halten, bin ich da reflektiert auch mit meinen Erwartungen. Was mir
Ja.
auch aufgefallen ist, neben der starken und auch zahlenmäßig natürlich guten Besetzung, aber wirklich starken Besetzung auch in den Männerklassen war auch war noch sehr, sehr stark besetzt sämtliche Frauenklassen, die ihr
Ja.
dort startet. Also wir haben die Bikini. Und Klasse, da habt ihr eingeteilt in Tall und in Short.
Ja.
Und wir haben eine Figure und wir haben eine Physik. Ja. Und das sind natürlich, hatten wir Women's Bodybuilding auch?
Nee, also unsere Physikklasse ist ja wie
Women's Bodybuilding,
quasi.
Weil keine
Ja,
Schuhe,
genau,
mit
ja.
keinen Schuhen aufgetreten werden.
Genau,
Und
ja.
da muss ich einfach sagen, das war eine von mir selbst noch nie gesehene Qualität am Start. Ein Bikini
Ja.
sowieso, aber war ich in der Form schon öfter gesehen, auch zahlenmäßig, aber ich muss mal hier die Figur und die Physik hervorheben. Erstmal
Ja.
sehr viele Athletinnen unglaublich stark, aber durch die
Ja.
Bank.
Ja, ich
Ja.
war auch echt positiv geschockt. Also ich muss echt sagen, ich war positiv überrascht und ich freue mich sehr auch über diese Entwicklung, auch über diese Anzahl und diese Qualitätsdichte auch. Weil in den vergangenen Jahren hatte man in der Women's Physik oder Women's Bodybuilding Klasse im dopingfreien Sport auch immer wieder mal eine herausragende Athletin dabei. Und insgesamt vielleicht aber 4 oder 5 Starterinnen, ja. Also es war wirklich so, egal wo, auf welchem Wettkampf, dopingfrei, Bodybuilding, da waren dann 3 oder 4 Teilnehmerinnen und dann war eine halt so die offensichtliche Siegerin und ne, der Rest hat sich dann irgendwie so um Platz 2, 3, 4 gekloppt. Und damals, weiß ich noch ganz genau, da hatte ich die Sophie Diemann gecoacht, 2018, 2019 so. Und da war das halt so, wo die Sophie auch sagte, so, das ist so schade, weil ich möchte richtig Konkurrentinnen haben, ich möchte mit mehreren da auf der Bühne stehen. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, ja, man kann da ja was machen. Also, weißt du, man kann das ja jetzt versuchen, zu beeinflussen, auch so ein bisschen natürlich durch Social Media und durch die Präsenz und eben zu zeigen, dass Frauen-Bodybuilding auch sehr schön sein kann, gerade durchs Posing auch eben. Und ich weiß, dass wir damals den Traum hatten, das mal so ein bisschen anzukurbeln. Und die Sophie hat ja auch dann damals mit ihrem, ich weiß gar nicht, jetzt Ehemann oder Freund auf jeden Fall, dem Alexander Krump, ja auch dann diese Posing-Akademie da entwickelt und so und hat dann eben auch angefangen, gerade Frauen, das Physikposing näher zu bringen und so. Und seitdem allgemein halt auch durch die Präsentation auf den Social Media Plattformen, sieht man wirklich so eine Entwicklung. Und ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich schon immer sehr, sehr viele Frauen gab, die im Endeffekt ja dann Kraftsport gemacht haben und auch überdurchschnittlich viel Muskelmasse hatten, sich aber nie so richtig rausgetraut haben. Und das ist auch so ein bisschen der Grund für diese Namensgebung. Women's Physik ist vielleicht nicht so aggressiv wie Women's Bodybuilding oder Frauen Bodybuilding und findet nämlich eben entsprechend wirklich ein bisschen mehr Anklang. Weil du musst auch überlegen, für den Otto-Normalverbraucher, jetzt eine Frau im Fitnessstudio und dann kommt jemand und sagt, boah, du hast ja Muskeln und so, was so machst du denn und so. Und wenn die dann sagt, ja, ich mache Wettkämpfe, Frauen Bodybuilding, das schreckt tatsächlich wahrscheinlich vermutlich manchmal die Leute ab und dann ist das so, dass sich das eventuell auch eben auf diese Frau auswirkt und die denken, na gut, das ist gesellschaftlich nicht unbedingt so sehr anerkannt, so Frauen-Bodybuilding, was ist das denn? Ich meine, Männer-Bodybuilding hat es oft schon auch nicht leicht, aber dann Frauen-Bodybuilding, das ist wirklich ein ja immer noch schwieriges Thema halt, was man eben auch auf Social Media beobachten kann, wenn man sich so anguckt, so Lea Schreiner zum Beispiel, die eigentlich Kraft-Dreikampf macht, aber auch sehr, sehr muskulös ist, ne, die dann auch immer wieder Kommentare einfängt, natürlich, sie sei nicht dopingfrei und dies und jenes und ne, ja, ist es einfach ein immer noch umstrittenes Thema und da muss ich sagen, dass ich diesen Trend und diese Entwicklung dahin, ja, mich daran sehr erfreue, weil das immer so meine Vision war, eben auch mit der Evo Classic dann Women's Physik quasi Frauen-Bodybuilding doch wieder etwas populärer zu machen, ein bisschen ansehnlicher zu machen und ich denke, das ist uns sehr gelungen, weil der Zuwachs über die letzten 3 Jahre ist enorm. Also ich würde sagen, von der ersten Evo Classic, da hatten wir vielleicht 12, 13, 14 Bewerberinnen für diese Physikklasse und jetzt waren es weit über 30. Also im Endeffekt ist es ein Anstieg von 300%, ne? Und das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Und eben nicht nur also diese Anzahl an Athletinnen, sondern auch einfach diese Qualität, weil wir hatten wirklich sehr muskulöse Frauen dabei, die wirklich eben auch nach dem aussehen, was wir uns ja, sag ich mal, dann im Endeffekt erwünschen halt, nämlich das höchste Leistungsniveau im dopingfreien Bodybuilding.
Was mir noch aufgefallen ist, bei der Evo Classic, beim Qualifier jetzt, sind einige Dinge gewesen, die ich mal positiv hier als Wettkampfathlet und auch als Coach hervorheben möchte. Also es war eine sehr Entspannte und sehr, sehr gute Atmosphäre. Nicht, wie ich das von manchen Einschreiben kenne, geprägt durch große Hektik, geprägt durch Betriebsamkeit, geprägt dadurch, dass auch die Athleten öfter mal angeblufft werden, wenn sie was nicht gleich parat haben. Es scheint mir manchmal, dass bei manchen Organisatoren auf die Plätze zum Einschreiben, die gesetzt werden, die vergessen haben, dass es für alle vielleicht auch ein erstes Mal sein kann, dass es möglich ist, dass ein Athlet oder eine Athletin, die kommt, auch sehr aufgeregt ist, ja, wenn sie da vor Ort aufschlägt. Also das sind so, glaube ich, alles Dinge, die man nicht vergessen sollte. Und das wurde bei euch auch nicht vergessen. Sehr, sehr freundliche Ordner, sehr, sehr gute Security, ganz freundlich, ganz entspannt gewesen. Wenn es ein Problem gab, ich hatte es dir vorhin geschildert, da wurde das Problem auch gelöst. Auch drinnen fand ich den Umgang gut. Auch das Satori-Theater war wunderschön. Das muss ich auch sagen, sehr gut geeignet für so etwas. Ich habe dich das erste Mal in Action als Head Judge erlebt dort. Ja. Und ich habe selten einen Head Judge so viel Bitte und Danke zu den Athleten sagen hören. Das ist mir positiv haften geblieben im Gedächtnis, weil eigentlich gehört es dazu. Man sollte das nicht hervorheben müssen, aber es ist so auffallend angenehm gewesen, dass ich das hier einfach nochmal sage. Ich habe nun wirklich viele Wettkämpfe gesehen. Ich habe mal gezählt, André, mit meinen eigenen mache ich dieses Jahr die 100 voll. Ja, also wo ich dabei war, ob als Coach oder als Athlet. Und ich kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, ich kann mir ein Bild machen. Es ging nach meiner Einschätzung absolut fair zu vor Ort. Es ist ja wettkampfnah, es ist kein Wettkampf, aber es ist wettkampfnah gewesen. Und das, was ich an Ergebnissen dann im Nachhinein mitbekommen habe, auch von meinen Athletinnen, das kann ich genauso unterschreiben und nehme ich auch mit. Ne? Also von unserer Crew sind ja von sechs, sind fünf weitergekommen. Zwei davon, denke ich, waren sehr vielversprechend. Nochmal, die anderen natürlich auch top, aber da gab es eben auch, wie es immer so ist, nochmal zwei, die herausstechen. Ja, einmal der Leon in seiner Klasse und in der Classic Physik, denn der ist in seiner Gruppe, ja, war immer in der Mitte gestanden. Und dann die Nina in der Women's Physik, ja, die ja gleich mal nach hinten geschickt wurde, weil es da, glaube ich, gar keine Fragen gab. Ne? Und das war reibungslos organisiert, auch sehr, sehr angenehm für die Athleten. Das muss man auch sagen. Ist auch so das Feedback gewesen. Ihr habt den Zeitplan eingehalten, also eine Top-Veranstaltung. Und ich freue mich tatsächlich auch dann auf den Wettkampf an sich. Und ich weiß ja nicht, euer Feedback wird eh nicht ausfallen, oder was ihr bekommen habt.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch erstmal wieder an dieser Stelle, ne, für deine Props und freut mich natürlich auch, dass du das ja so positiv dann in Erinnerung gehalten hast mit dem Qualifier. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ne, das ist ein Team und solange jedes Mitglied und jedes Glied dieser Kette einwandfrei in seiner Funktion funktioniert, dann hat man halt so eine Veranstaltung, ne? Und darum ist auch wichtig, wirklich, ne, dass jeder da mit Herzblut dabei ist. Und das ist bei uns so. Wir sagen nicht einfach, das ist nicht einfach nur so ein dummer Spruch oder so, wenn wir bei Ivo sagen, von Athleten für Athleten. Wir sind nahezu alle, die da tragendes Mitglied sind, in ihrer Funktion eben wirklich qualifiziert, erfahren, ja, also eben auch die Ordner, die Backstage stehen und die Athleten auf die Bühne holen, die Personen, die beim Einschreiben stehen, das sind alles selbst aktive Wettkampfathleten in der Regel, die halt auch einfach ja Empathie aufbringen können für gewisse Situationen und gewisse individuelle Fälle etc., weil die sowas Ähnliches vielleicht selbst schon mal erlebt haben, ne, wie du vorhin gesagt hast, es lief alles sehr ruhig ab, ne, wir finden immer für jedes Problem eine Lösung und Ja, ne, das ist halt extrem wichtig. Darum da danke auch nochmal für deine Worte und natürlich sehr, sehr schön, so ein Feedback auch zu bekommen. Natürlich nicht nur jetzt von dir, sondern uns ereilen natürlich auch unzählige Mails und Nachrichten auch über die Social-Media-Kanäle dann im Nachhinein, wo natürlich dann so positives Feedback ja geäußert wird. Tatsächlich hat man natürlich auch immer einen Athleten oder eine Athletin, die dann unzufrieden ist, die dann den Qualifier nicht gepackt hat, ne? Aber auch da sind wir immer dran, entsprechend dann auch eine Antwort zu geben, warum, wieso, weshalb hat es nicht gereicht, ne? Ist natürlich in diesem Fall dann in der Regel meine Aufgabe und ich mache mir auch während des Qualifiers eigentlich zu fast jedem Athleten oder zu jeder Athletin Notizen, so dass ich dann im Nachhinein auch genau weiß, ah, okay, ne, das war hier, das war da. Also sowohl positive Notizen als auch natürlich, wenn etwas halt auffällt, ja, weshalb der Athlet sich oder diese Athletin sich vielleicht nicht qualifiziert, ja, zu wenig Muskelmasse, zu wenig Definition, das, ne, wir schauen ja, das ist ja wirklich so. Wie soll man das sagen? Man muss ja auch gucken, bei dem Qualifier schafft dieser Athlet oder diese Athletin es jetzt in den nächsten 10 Wochen auch wirklich in Form zu kommen. Weil manchmal hat man auch wirklich sehr muskulöse Athleten oder Athletinnen dabei, aber die haben halt immer noch einen so hohen KFA, dass man halt dann, ne, auch als erfahrener Athlet, als erfahrener Coach, als erfahrener Judge und Head Judge doch eventuell einschätzen kann, ja, in 10 Wochen ist das nahezu unmöglich, eine wirklich kompetitive Form auf die Bühne zu bringen. Und dann wird's halt schwierig, vor allem wenn, ne, man dann im direkten Vergleich neben den Konkurrenten schon steht und die halt alle deutlich besser zum Beispiel in Form sind. Und da mache ich mir dann immer so Notizen halt eben dazu, dass ich das dann auch entsprechend argumentieren kann. Weil wichtig ist, sowas immer argumentieren zu können halt auch. Und ja, das ist halt natürlich ersichtlich. Aber man kann leider ja nicht immer alle glücklich machen. Das gehört dazu. Aber wir versuchen es trotzdem. Verstehst du? Also wir versuchen trotzdem wirklich im Nachhinein, selbst die es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren, die natürlich erstmal traurig oder enttäuscht sind, trotzdem die auch glücklich zu stimmen und zu schauen, ne, die zu motivieren, auch zu sagen, dass es eben keine reine Amateurveranstaltung ist, dass sie vielleicht an einem anderen Wettkampf viel bessere Chancen haben, an einem Newcomer-Wettkampf zum Beispiel oder einfach auch dann an diesen Punkten, die ich dann zum Beispiel nenne, ne, wenn ich sage, fehlende Muskelmasse, daran zu arbeiten und dann komm doch bitte wieder in 1 oder 2 Jahren. Mhm. Weil wir freuen uns darüber. Ja, das heißt nicht nur, weil es jetzt diesmal nicht gereicht hat oder so, das darf man gar nicht persönlich nehmen. Ne? Das ist so, ja, das ist halt einfach die Leistung als Athlet oder Athletin, die ist leider jetzt gerade noch nicht gegeben und gib alles, dass du es nächstes Mal schaffst, dich zu qualifizieren. Ne?
Man muss auch hier reflektiert sein, selbst reflektiert sein und gegebenenfalls einem Athleten oder einer Athletin helfen, sich hier selber zu reflektieren. Wenn du den Qualifier nicht schaffst bei so etwas, dann hast du auch wirklich im Wettkampf nichts zu suchen. Ja, und da bringt es auch nichts, sich jetzt groß darüber aufzuregen. Es hat halt nicht hingehauen, ja. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal, einfach dranbleiben, aber was hast du davon, wenn du so mega knapp da reinrutscht, dass, wie du es eben auch gerade gesagt hast, man sich Gedanken machen muss, ob man kompetitiv konkurrenzfähig ist. Ja. Und das sind immer solche Dinge, die man letzten Endes dort auch im Auge haben muss. Klar ist auch, dass sich für viele Athleten dort in den kommenden Monaten, die dann auch antreten werden, die Form noch verändern wird, aber man hat auch schon eine klare Tendenz gesehen, wo es hingehen wird. Die Regel ist die, dass die drei, die immer im Zentrum gestanden sind, die werden sich nach meiner Auffassung jetzt nicht verschlechtern im Laufe ihrer Wettkampfvorbereitung.
Und ja, doch, ich habe sowas auch schon erlebt, tatsächlich, muss man auch sagen. Also es gab schon so auch mal beim Qualifier, wo ich gedacht habe, okay, der Dude oder die Athletin wird echt rocken. Ne? Und ich sag mal so, dann zur Evo Classic gab es keine entsprechenden Verbesserungen. Ja, also man hat den, sagen wir mal jetzt einfach einen Athleten gesehen und der war sehr muskulös, hat sehr gut gepostet und du hast dir gedacht, boah, krass, und der KFA ist auch gut. Wenn der jetzt die 10 Wochen durchzieht, richtig shredded kommt, dann wird der alles rasieren. Und dann war halt so, der kam halt zur Evo Classic mit dem gleichen Kaff, also eigentlich ohne Veränderung quasi. Und alle anderen Athleten haben natürlich dann sich deutlich verbessert nochmal in diesen 10 Wochen, wo es dann für den Athleten zum Beispiel nicht mal fürs Finale gereicht hat, wo ich echt gedacht habe, auch schade. Ne? Sehr, sehr schade. Ne? Man weiß ja dann auch nicht, weiß ja nicht, warum, wieso, weshalb, was war bei dem, woran hat es gelegen, welche persönlichen, individuellen Faktoren haben da vielleicht mit reingespielt, ja, Katze gestorben, keine Ahnung, Arbeit verloren oder so. Ne? Das gibt ja sehr viele individuelle Stressoren im Leben, die halt dann bei Athleten oder Athletinnen manchmal dazu führen können, dass dann gegen Ende der Saison halt nicht mehr so gut läuft. Ne? Da habe ich auch schon solche Überraschungen erlebt und auch andersrum habe ich schon Überraschungen erlebt, ja, wo ich weiß, dass ein Athlet eben doch tatsächlich gerade so seine Quali bekommen hat. Ne? Das war so dann, sage ich mal, der 15. von 15 und dann sich doch bis ins Finale vorgekämpft hat zu Ivo. Also da ist, es ist wirklich immer alles möglich, gerade weil ja die Leistungsdichte so knapp beieinander ist. Weil wirklich da sehr viele Top-Athleten sind, ne? Und wie gesagt, da ja diese Mittelgewicht-, Leichtgewicht-Klassen dieses Jahr im Bodybuilding, das wird unglaublich interessant halt, ne? Weil da ist das einfach so dicht, dass ich ganz stark davon ausgehe, dass es irgendein amtierender Weltmeister nicht mal ins Finale schafft. Und vielleicht irgendeiner aus irgendeinem Keller, den man so noch nie gesehen hat, ist sich irgendwie in die Top 3 prügelt, ne? Das ist ja das, was das Wettkampfgeschehen so spannend macht. Aber natürlich auf dem Qualifier muss man natürlich die aktuelle Situation auch einfach bedenken. Und wie du gerade schon gesagt hast, will man halt wirklich, ne, was willst, also manchmal frage ich mich wirklich, was wollen die Athleten denn dann bewirken, wenn einer nachträglich mit mir via Mails, der erfragt die Kritik, ich äußere die Kritik ganz ehrlich, ganz sachlich und dann wird da quasi so diskutiert, also ne, so, dann frage ich mich auch so, okay, guck mal, ne, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, du hast mich wirklich nach der Kritik gefragt, ich bin da, glaube ich, sehr erfahren als Coach, als Judge, als Head Judge, ja, so, ich kann das schon doch, denke ich, relativ gut einschätzen, woran es gefehlt hat und dann so eine Uneinsichtigkeit auch des Athleten ist halt dann schwierig, ne, manchmal, weil ich dann wirklich denke, hey, warum nimmst du das nicht an, arbeitest an diesen Punkten und kommst eben dann tatsächlich wirklich besser wieder und das Ding ist ja, wenn ich den jetzt, weil, ne, der dann anfängt, sage ich mal, mit mir zu diskutieren, ja, aber, ne, damit fängt dann so eine Mail schon an, wo ich dann sage, es hat dir leider etwas an Muskelmasse gefehlt und dann, ja, aber ich war ja sehr definiert. Das stimmt, das warst du, du warst wirklich scheiße shredded, aber im direkten Vergleich hat es dir halt wirklich sehr viel an Muskelmasse gefehlt. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich dir jetzt wegen deiner Definition doch nachträglich einen Spot geben oder, ne, so, und dann wirst du halt auf dem Wettkampf allerletzter oder wie, ne, also willst du das wirklich? So, und wie du schon gesagt hast, also wenn du den Qualifier nicht packst, ja, dann, keine Ahnung, willst du, ne, also, verstehst du das? Wir machen das ja nicht ohne Grund.
Sollen die Leute froh sein, André, auch in so einem Fall, dass es einen Qualifier gibt. Also wer in einem Qualifier speziell für sowas nicht weiterkommt, der kann natürlich, was er verbessern kann und sollte, auch wenn er mag, was er verbessern will, muss erfragen, aber der sollte da nicht diskutieren. Das bringt nichts. Ja. Na, ja. Du hast ein Thema, hast du ganz am Rande gestreift und da möchte ich jetzt nochmal darauf besonders eingehen mit dir in dem Podcast heute, auch weil wir da ja einen intensiven gemeinsamen Berührungspunkt haben, wo wir jetzt nicht so viel verraten, aber das ist das Posing. Und ja. Wie fandest du das Posing insgesamt im Qualifier jetzt? Ja. War ja, durchwachsen, auch, ne?
Ja, ja. Also ja. Da muss man echt sagen, da auch da hast du halt so positive Überraschungen und natürlich auch immer wieder mal Athleten oder Athletinnen, die halt, sag ich mal, das Posing einfach nicht so intensiv praktiziert haben. Aber durch die Bank weg muss ich auch da sagen, eine durchaus positive Entwicklung. Also es gibt immer mehr Athleten, gerade wegen der Einführung der Classic-Physik-Klasse, die das Posing im Natural Bodybuilding aufleben lässt. Also ich weiß ganz genau, 2013, 2014, wo ich so meine ersten Wettkämpfe bestritten habe, da gab's sowas nicht. Da gab's halt Bodybuilding, da gab's so diese frontale Doppelbizeps von vorn und da hat keiner eine Mentis gemacht. Ja, ich habe 2014, ich muss wirklich sagen, ne, ich mache ja schon doch auch sehr lange mittlerweile in den Sport. Ich bin echt alt geworden und das ist erschreckend. Aber ich hatte mich schon immer sehr für Arnold Schwarzenegger an sich und damit dann auch sehr schnell für andere Bodybuilding aus dieser Ära begeistert. Ich habe viel von Frank Zane mir abgeguckt natürlich und das schon 2014 und habe da auch, wo ich den Gesamtsieg gemacht habe auf der ANBF, damals schon ziemlich gut die Twisted Back Double Biceps gestanden. Ja, es gibt Fotos von mir, wenn ich die heute sehe, wo ich echt sag, krass, Mann, das war 2013, das ist 11 Jahre her und da habe ich schon richtig gut die Twisted Back Double Biceps gehittet. Und das gab es so nicht. Da gab es ganz, 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 ganz wenige Athleten, die auch ein großes Augenmerk aufs Posing gelegt haben. Ich habe dann 2015, 2016 den Justin Warning kennengelernt und das war auch so ein Schnittpunkt. Da war ich unglaublich begeistert, weil ich einmal einen anderen Athleten getroffen hatte jetzt, der auch entsprechend posen konnte und auch entsprechend interessiert war. Und das war direkt so damals, Justin und ich, wir sind dann zusammen trainieren gegangen im Temple Gym in Rheine, ich kann mich nur genau daran erinnern, haben das sogar auf YouTube gefilmt, dieses Video gibt's bestimmt sogar noch auf YouTube auch, und haben dann da zusammen gepost und viele ästhetische Posen versucht rauszuhauen und so. Und das ist auch richtig lustig, weil wenn ich dieses Video sehe so oder mich daran erinnere, waren wir beide auch noch gar nicht so gut im Posing, aber wir haben die Posen halt gestanden, sag ich mal. Man kann erkennen, was das sein soll. Und das war halt eine Rarität. Jetzt auf der Evo Classic, jeder zweite Athlet, würde ich sagen, kann eine Twisted Back Double Biceps stehen. Der weiß, was eine Mentis-Pose ist. Der weiß, was eine Kruzifix-Pose ist. Das wusste man früher nicht mal. Ja? Also die meisten waren sich nicht mal bewusst, wie diese Pose heißt. Was ist das für eine Pose? Wer hat die geprägt zum Beispiel? Ja? Weil es gibt nun mal Posen, sage ich mal, Signature-Posen von Oldschool-Classic-Athleten, wie man das heute bezeichnen würde. Ne? Und sollte man dann ja möglichst, oder man hat als Athlet das Bedürfnis, diese Pose dann auch so zu stehen, wie dieser Athlet, der die damals so stark geprägt hat, ne? So, und das ist eine Entwicklung, die ich da auch im Posing beobachte, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, ja, wo in der Women's Physik eine Dame mit Hüftversatz und Vakuum im Line-Up steht, wo ich sage, the fuck is happening hier, ne, das ist natürlich für mich, ich freue mich irre darüber, dass diese Entwicklung so in diese Richtung geht. Natürlich Men's Physik und auch Bikini, muss man sagen, hat sich das Posing ja auch über die Jahre entwickelt, ne, immer mehr Men's Physik-Athleten fangen an, wirklich schöne Übergänge mit einzubauen, eine schöne Bühnenpräsentation dahin zu legen, genauso wie in den Bikini-Klassen. Ne? Früher war das einfach nur eine Vierteldrehung nach rechts und heute machen wir da 180-Grad-Drehungen mit Füßchen vor, Hüfte rum, so was einfach sehr, sehr schön, sehr ästhetisch aussieht, einen gewissen Flow auch auf die Bühne bringt. Und da muss man sagen, durch die Bank weg in allen Klassen eine sehr, sehr positive Entwicklung, ja, was das Posing betrifft. Mhm.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Hat sich verändert. Ich sehe das Posing ja auch mittlerweile nochmal aus ganz anderen Augen. Natürlich war es immer wichtig, das wusste ich auch. Wir sind ein Präsentationssport und ich glaube, ich habe das hier im Stronger Than You Podcast in 319 vorangegangenen Folgen auch mindestens 150 Mal gesagt, wie wichtig Posing ist. Ja. Und es ändert aber nichts, dass mir neben dem Posing Regular, so wie ich es mal sagen, was man braucht, immer ein bisschen der Zugang gefehlt hat, auch zu diesem ästhetisch-künstlerischen Aspekt. Und da dürfen wir das hier jetzt auch mal erzählen, dass du mir den seit über einem Jahr beibringst.
Na? Ja.
Ja, also da arbeiten wir auch ohne lange Unterbrechung eigentlich zusammen. Ich wir haben jetzt auch noch ein Projekt für den Herbst, da verraten wir jetzt aber nichts darüber. Da haben wir uns beide Top Secret auferlegt, da nichts zu sagen. Aber ich kann nur sagen, dass mich das Posing-Coaching bei dir enorm weitergebracht hat. Wir hatten ja zunächst uns konzentriert auf die normale Posing-Routine und die Symmetrierunden. Das war erstmal wichtig und jetzt arbeiten wir am Erstellen einer Kür. Und neben der Tatsache, dass ich die Erfahrung gemacht habe in der Zusammenarbeit mit dir, dass du das didaktisch einfach hervorragend machst und auch mit dem notwendigen Druck dahinter, was ich sehr wichtig
Du
finde.
machst mir viel zu viele Komplimente heute, Olaf.
Das kommt ja, es kommt ja,
Du machst mir viel
kommt
zu
ja.
viele Komplimente.
Kann doch sein, dass ich im nächsten Posing was Besonderes von dir will. Das weißt du ja noch nicht.
Ja.
Muss ich einfach sagen, dass ich selber auch fürs Posing-Coaching mit meinen Athleten sehr viel gelernt habe. Also nicht nur für
Ja.
mich, sondern auch das Umsetzen, weil ich jetzt anders rangehe, mir auch dadurch, dass ich selber Sicherheit dabei gewonnen habe, sehr viel mehr traue, auch mit ihnen, ja. Also Dinge, an die man vorher nicht gedacht hat, um bloß nichts falsch zu machen. Und das ist ja eigentlich schon der größte Fehler. Ja.
Ja, und das ist auch richtig schön. Also auch da eben eine schöne Entwicklung, dass auch immer mehr Coaches diesen Posing-Aspekt mit einbeziehen. Weil ich hatte halt früher das Gefühl, ehrlich, dass das keinen juckt. Hauptsache die Form passt. Und dann, das ist ja der Grund auch tatsächlich für mich gewesen, auch so Seminare zu veranstalten, mich noch intensiver damit auseinanderzusetzen. Weil ich da diese Lücke gesehen habe, ne? Und da eben damals auch dann die Zusammenarbeit mit Justin, die sich dann entwickelt hat, ne? Also ich hatte schon vorher alleine Posing-Seminare gegeben und dann eben hatte ich irgendwann den Justin kennengelernt. Muss mir überlegen, das liegt auch schon 10 Jahre zurück. Ich kann dir gar nicht sagen, Olaf, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen so. Ne? Ich möchte auch nicht immer damit angeben oder ne, so, aber ich habe so viele Athleten und Athletinnen schon auf die Bühne vorbereitet. Ich habe schon so viele Seminare gegeben. Ich habe irgendwann aufgehört, das auch zu zählen. Ich kann es auch gar nicht mehr zählen. Ja, ich weiß noch vor 4 Jahren oder so, da hatte ich mal gezählt und da hatte ich schon Athleten. Ich hatte mehr als 30 Profis gemacht. Ich hatte das damals dann auch in meiner Insta-Bio, glaube ich, stehen, so als Zahl, natürlich irgendwo auch als Werbung. Aber ich hatte über 30 Athleten schon auf Wettkämpfe vorbereitet, die dann auch den Wettkampf gewonnen haben und somit dann so eine Pro-Card bekommen haben, etc. etc. Und man lernt nie aus. Das ist so, ne, ich blicke heute zurück und wenn ich mir anschaue, das erste Seminar, was ich gegeben habe in der Kraftstation im Keller unten, ja, so mit 6 Athleten und Athletinnen insgesamt. Und dann, wo so den Höhepunkt gab mit Justin und Elena Grass zusammen, wo wir Seminare hatten mit 30 Teilnehmern, wo wir wirklich eine Grenze ziehen mussten bei 30, weil es sonst gar nicht mehr umzusetzen war. Und dann sogar noch 2 Athleten oder Athletinnen einfach mehr gekommen sind an dem Tag und gesagt haben, auch so, ich dachte, man kann hier einfach hinkommen und zahlen, so, ne? Und da auch hat es halt eine enorme Entwicklung eben gegeben. Und was ich auch daraus gelernt habe, was ich nämlich jetzt eigentlich sagen will, ist, egal wie erfahren man ist, man lernt nie aus. Und das ist enorm wichtig. Also auch als Coach, nur weil du Coach bist, bist du nicht allwissend. Und ich habe manchmal das Gefühl, aber dass manche Coaches doch so ein bisschen so, ja, ich bin ja Coach und ich weiß das. Ne? So, und das finde ich gerade so toll an dir, was du eben dann gesagt hast, wo du gesagt hast, so, ich habe da auch was mitnehmen können, auch für meine Athleten. Und das ist ja gerade das, was so schön ist, warum so etwas dann so große Kreise zieht und sich dann am Ende eben auch auf Wettkämpfe auswirkt. Weil doch auch viele Coaches, ja, ich war garantiert 2015, 2016 der Einzige, der in Deutschland Posing-Seminare gegeben hat. Das habe ich vorher nie gesehen. Und jetzt mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Athleten, Coaches, die Posing-Seminare geben. Und man könnte jetzt sagen, so, ja, das war ich hier, ich bin the one and only und bla. Nee, Bullshit. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn Coaches auf mein Seminar kommen und ich freue mich, wenn ich anschließend sehe, dass sie dann eigene Seminare geben. Und darum haben wir ja diesen positiven Trend im Posing. Und es gibt nämlich auch für mich immer wieder Situation, wo ich im Evoland bin, wo ich in Gespräch gerate, wo sich herausstellt, der Dude ist auch Coach und man darüber redet. Weißt du, wie viel ich dadurch schon auch gelernt habe, wieder von anderen Menschen? Weißt du, wie viel ich gelernt habe von Athleten? Wo ich die ja eigentlich coache, wo ich eigentlich sage, ich lehre denen oder diejenige was, wo aber ich doch dann, weil die einen ganz anderen Hintergrund hatte, wieder was lernen konnte von denen. Und das ist halt so dieses Schöne, dass man halt wirklich, ne, wenn man sagt, wenn man sich verschließt und sagt, nee, ich kann hier nichts lernen, mein Gott, weil ich lerne so viel aus meinem eigenen Coaching. Ich lerne, und das wird dir auch passieren, das wirst du auch merken. Dadurch, dass wir ein bisschen Posing machen und dadurch, dass du das deinen Athleten wieder weitergibst, gerade durch dieses Weitergeben wieder an andere, der Lerneffekt ist so krass und so groß. Und dadurch wirst du selber noch mehr lernen. Weil das kann ich dir nämlich ja sagen, mein erstes Posing-Seminar, wie gesagt, wenn ich das Revue passieren lasse, da habe ich viele Sachen beigebracht, die ich heute zum Beispiel anders sehe oder besser weiß. Ne? Und das musste ich eben auch lernen über die Zeit. Und das ist halt so, diese Entwicklung da, das ist einfach sick, weil ich habe das gelernt, weil ich es anderen dann vermittelt habe und dann bei anderen gesehen habe, okay, eigentlich machst du selber immer, stellst du das Bein so, dann habe ich den Athleten genommen, habe das Bein so gestellt, habe es doch nochmal anders gestellt und habe gesehen, nee, scheiße, anders sieht es doch viel besser aus. Und das habe ich dem Athleten vielleicht ja nicht mal gesagt in dem Moment, sondern ich habe dann gesagt, nee, mach's mal doch anders, ja so, das ist super, genau. Und habe für mich in dem Moment irre was gelernt wieder, was ich dann bei weiteren Seminaren wieder anwenden konnte. Ne?
Ja, man arbeitet da ja auch weiter dann damit. Und vor allen Dingen entwickelst du, das ist auch das, was ich so den anderen Coaches da auch immer noch sagen möchte, man entwickelt ein anderes Auge auch dafür. Ja, und ich sage jetzt mal, nur weil ein Coach vielleicht aktuell selber keine Wettkämpfe macht, sollte er doch nicht aufhören, sich in allen relevanten Bereichen zu bilden.
Ja, definitiv. Und es gibt ja auch wirklich sehr gute Coaches, sehr bekannte Coaches, die selbst auch nie erfolgreich waren als Athleten oder selber sogar noch nie Athleten waren. Und das ist natürlich vielleicht manchmal erstmal schwierig zu betrachten, ne? Weil man denkt sich so, wie will der mir denn etwas beibringen, was er selber noch nie gemacht hat? Ja, das finde ich auch tatsächlich manchmal wirklich schwierig, ja, so nachempfinden zu können, wie ist das denn überhaupt oben auf der Bühne zu stehen, wenn du selber noch nie einen Wettkampf gemacht hast, deinen Athleten darauf vorzubereiten, fehlt dir vielleicht etwas tatsächlich an Erfahrung irgendwo auch da. Und dann, aber ist das ja wieder was, was man auch als Coach dann wieder lernen kann oder man ja auch nochmal machen kann, ne? Aber grundsätzlich, ja, ne, sollte man als Coach ja auch nie auslernen. Ne, und man lernt eben auch von den Athleten. Und das ist auch definitiv der Grund, weshalb, wie gesagt, heute auf den Wettkämpfen tatsächlich so viele Athleten und Athletinnen so unglaublich gut doch sich präsentieren können. Und darüber freue ich mich. Damals war das meine Mission, wo ich 2015 so mit Posing und Seminaren und so angefangen habe. Da war ja, ich war auf dem Wettkampf und da waren Athleten und die waren brutal gut. Ich war so, boah, der würde safe seine Klasse gewinnen, wenn der nicht so komplett komisch stehen würde und sich dünn und klein machen würde. Ja, und da war wirklich, ich habe ganz oft Athleten und Athletinnen gesehen, die Wettkämpfe nicht gewonnen haben, weil sie sich überhaupt nicht präsentieren konnten, weil der war shredded, der hatte Masse, aber er hat sich so weit nach hinten reingelegt und ganz komisch gebuckelt, die Doppelbizeps gestanden, hat den Glut nicht richtig kontrahiert und so, wo einfach die Form gar nicht dann entsprechend zur Geltung kam. Und da war irgendwann dann, wo ich gesagt habe, das muss man denen doch beibringen können. Ja, da bin ich, ne, habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann man das machen? Und natürlich meinen Athleten, die ich gecoacht habe, sowieso so im Einzelunterricht, habe ich ja immer das Posing nahegebracht. Und das hat sich ja dann so entwickelt eben auch mit den Seminaren, dass ich gesagt habe, ich nehme alle Athleten, die ich habe. Ich bringe das jetzt nicht jedem Einzelnen in einer Einzelstunde bei, sondern ne, ich habe hier 15 Athleten, die aktiv in der Wettkampfvorbereitung sind und die nehme ich jetzt alle zusammen und wir treffen uns an dem Datum, an dem Tag in der Halle und da bringe ich euch gemeinsam geschlossen in einer Gruppe das Posing bei. Und da hat sich das dann alles entwickelt, da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, einer Wettkampfsimulation, also erstmal das Posen beizubringen und anschließend dann doch nochmal auch wie so einen kleinen Wettkampf mit kleinen Klassen, mit kleinen Gruppen der jeweiligen Posing, was erlernt wurde, dann so einzuteilen und so. Und ja, ne, wie gesagt, das war damals meine Vision und man sieht sie heute aufgehen. Und natürlich nicht jetzt ne, dank mir, sondern dank vieler Coaches, die dann doch sich irgendwann mal gedacht haben, okay, da gehört ja noch mehr dazu, als Muskeln aufzubauen und den Körper zu definieren. Ne? Ja. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner ja, Trend, der sich da entwickelt.
Das auf jeden Fall.
Guck mal Patrick Teutsch.
Ja.
Ein brachialer Athlet hat ja nie schlecht gepostet, aber was er aktuell macht, ist ja einfach irre nice zu beobachten. Ne? Weil jetzt ist das so von, der hat sich so entwickelt von letztes Jahr noch so der Brachiale zu dieses Jahr zu tatsächlich so auch der brachial-ästhetische. Ne? Und das sind ja, so eben so, so wirklich, eine, da geht mir das Herz auf. Ich ja, liebe das, diesen Sport einfach.
Ja, da ist so eine Leichtigkeit jetzt auch drin, zum Beispiel bei ihm. Ja. Ne? Das ist so eine Leichtigkeit.
Allgemein, der steht ja. Posen, die hat er nie gestanden. Ja, ne? Der ja. macht jetzt Posen, der macht jetzt auf einmal eine Kruzifix und eine Mentis. Und ich weiß nicht, ob jemanden hat, der ihm das nahegelegt hat oder ob er nach 15 Jahren Bodybuilding selber drauf gekommen ist. Ne? Aber ich finde einfach die Entwicklung wunderschön. Und das ist irre, weil er ist halt einfach ein wirklich einer unter Millionen, ein einzigartiger Athlet, der es geschafft hat, wirklich dopingfrei so viel Muskelmasse aufzubauen, so definiert zu sein, dass es ja kaum einer glauben mag. Verstehst du? Und das ist einfach irre. Das ist einfach, und jetzt fängt dieser Athlet doch tatsächlich an, sehr schön, ästhetisch, klassisch, oldschool zu posen. Natürlich, ne, weil er ja jetzt auch in anderen Verbänden dann da in der Classic Physik starten wird, ist das halt wahrscheinlich auch eine Notwendigkeit, die ihn dazu getrieben hat. Mhm. Aber die Entwicklung eben zu sehen, ist einfach irre nice. Ja, das ist wirklich wunderschön, weil gerade bei jemandem, der doch so viel Masse hat, sehen die Posen halt so richtig geil aus. Ja. Weil manchmal sind Athleten dopingfrei doch etwas, ja, sag ich mal, zu unmuskulös, als dass gewisse Posen wirklich ästhetisch aussehen. Ja. Es bedarf das, schon wirklich viel Muskelmasse, um die ein oder andere Pose wirklich gut zu stehen.
Ja. Das stimmt, ja. Also man braucht die auch, damit man da auch in den Posen gut aussieht. Ne? Ja, kleiner Schwenk wieder rüber vom Posing. Es ist schön, dir da zuzuhören, auch wie du das liebst, zur Evo Classic, zum Wettkampf selber. Es gibt Preisgelder bei euch, ne? Es gibt Preisgelder zu gewinnen.
Ja.
Ne?
Ja.
Was wird da ausgeschüttet?
Boah, das muss ich tatsächlich ehrlich sagen, das steht auch für dieses Jahr noch gar nicht ganz genau fest, aber es wird auf jeden Fall nicht weniger werden. Ne? Mhm. Ich meine, letztes Jahr hatten wir insgesamt ein Preisgeld von 20.000 Euro und ja, ich weiß leider nicht, wie viel ich da verraten darf. Ich weiß es aber auch wirklich nicht, also ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es nicht weniger wird. Mhm. Ja, also tendenziell eher gleichbleibend oder vielleicht sogar irgendwann sogar nochmal deutlich mehr. Ne? Also wir hatten da Träume, wir hatten da Visionen, auch nochmal hier von Athleten für Athleten. Wir wollen wirklich eine einzigartige Veranstaltung da auf die Beine stellen. Im Endeffekt haben wir das ja auch schon geschafft und wir wollen da wirklich was zurückgeben. Ne? Wie schön wäre es denn, tatsächlich mit dem Sport auch im dopingfreien Bereich doch mal ein paar Euro zu verdienen, wenn man denn doch wirklich richtig gut ist. Ja, so, und das ist ja, also ich glaube, letztes Jahr gab es ja in manchen Klassen schon auch bis 2.500 Euro Preisgeld und für einen Gesamtsieg dann nochmal und so. Also es bedeutet, da sind schon letztes Jahr auch Athleten aus dem Wettkampf herausgegangen, die dann gewonnen haben tatsächlich, wo wirklich so, ja, das eine Unterstützung ist für einen wirklich guten Athleten oder eine gute Athletin, weiterhin die Saison zu finanzieren. Ne? Und wer so hart arbeitet über Jahre, weil ansonsten gewinnt man die Evo Classic nicht, hat es ja doch vielleicht auch mal verdient, so einen kleinen finanziellen Anschub zu bekommen, auch um eben ja wirklich in dem Sport auch weitermachen zu können, sich weitere Wettkämpfe finanzieren zu können. Ne, weil wir wissen alle, der Sport ist einfach sehr, sehr teuer. Wir schimpfen uns oft Profi und eigentlich sind wir gar keine Profis, wenn man es so betrachtet, weil die Definition eines Profisportlers ist, dass er tatsächlich seinen Lebensunterhalt mit dem Sport finanzieren kann und im dopingfreien Bodybuilding ist das nicht so. Das bedeutet halt, es gibt eigentlich keine dopingfreien Profis. Ja? Also so, klar, ne, man hat die Klasse geworden, man hat die Pro-Card bekommen. Ne, man sagt so, ich bin natural Bodybuilding-Profi, ja, aber ja, kannst du davon leben oder was? Ne? Und das wäre eine tolle Vision. Also stell dir mal vor, sowas könnte man ermöglichen. Ja, stell dir mal vor, man könnte bei einer dopingfreien Veranstaltung teilnehmen, gewinnen und durch den Sieg sich ein ganzes Jahr quasi den Lebensunterhalt finanzieren. Das wäre ja irre. Das wäre ja richtig krass, wenn man also schaffen würde, diesen Sport wirklich professionell zu machen. Ja.
Das wäre toll, weil so.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht schon zu viel verraten habe, aber na, das ist auf jeden Fall mal so die Vision. Ja.
Ja. Da ist, denke ich, einfach auch die Vorstellung draußen, und wir haben ja auch in Stronger Than You Podcast ganz häufig schon drüber gesprochen, die Vorstellung draußen auch eine ganz andere von diesem Profi-Dasein und die Pro-Card, und das scheint ja auch das Allseligmachende im Moment zu sein, aber ohne in Wirklichkeit dann einen echten Profistatus zu haben. Auch im Übrigen in den unterstützten Verbänden sind die wenigsten Athleten, die davon leben können. Das wissen wir auch, André. Ja.
Ja.
Ich glaube, es
Ja, und
gibt.
das Problem ist halt, dass sich jeder heute sehr schnell ja einfach Profi auch schimpfen kann. Ne, zu meiner Zeit, 2014, 2015, da bist du Profi geworden, wenn du den Gesamtsieg gemacht hast. Da gab es pro deutsche Meisterschaft oder Weltmeisterschaft, ja, da ist ein Profi rausgegangen, einer. Heute gibt es Verbände, die werben damit, 36 Pro-Cards auf dieser Veranstaltung. Das ist ja quasi, also $1 ist jetzt so $36, verstehst du? Das ist ja Inflation auf allerhöchstem Niveau. Also ein Pro-Status ist eigentlich nichts mehr wert tatsächlich, ne? Ich möchte auch niemanden auf den Slips treten jetzt, ja, von den Athleten und so. Das ist immer schön, wenn man auch für einen Klassensieg, sage ich mal, eine Pro-Card bekommt. Aber was hast du denn davon? Was kannst du dir davon kaufen? Und das Ding ist, in anderen Verbänden ist es immer noch so, bei der DFAC ist es immer noch so, du brauchst den Gesamtsieg für die Pro-Card. Das bedeutet, bei der DFAC, wenn die eine Profi-Veranstaltung machen, dann stehen da richtige Kaliber. Wenn du jetzt verbandsübergreifend daran teilnehmen dürftest oder könntest und du kommst mit deinem Klassensieg daher, was ja erstmal nicht heißt, dass du ein schlechterer Athlet bist, vielleicht bist du ja auch so voll krass und so, aber vielleicht hast du auch einfach tatsächlich wirklich nur durch Glück dann, weil die Konkurrenz nicht so stark war und so diesen Klassensieg gemacht, hast dann deine Pro-Cup bekommen. Du wirst da zersägt auf so einem Wettkampf. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Bedeutet also, eine Sache ist erstmal eine Pro-Card zu haben. Aber eine Pro-Card zu haben, eben, wie gesagt, macht dich ja noch lange nicht zum Profi. Ja, mach mal dann auch Profi-Wettkämpfe und gewinn mal Profi-Wettkämpfe. Und jetzt wirklich verbandsübergreifend, also egal ob dopingfrei oder nicht, ja, wie viele jagen diese IFBB Pro-Card? Wie viele schaffen das nicht? Wie viele kriegen das durch Glück eben am Ende? Ja, beim 30. Versuch irgendwie in irgendwo in Norwegen, wo nur 5 Teilnehmer waren, schaffen die dann ihre Pro-Card zu bekommen. Ja, und jetzt? Und jetzt? So, darum, du kannst ja dann immer noch nicht davon leben und ne, du wirst auch auf diesen Profi-Veranstaltungen vielleicht, weil das hat ja so lange gedauert, diese Pro-Card durch Glück irgendwie zu bekommen. Ja, und das ist dann sehr, sehr schwierig. Ja, alle jagen diese Pro-Card, egal in welchem Verband, egal wo. Scheiße, mach doch einfach mal erstmal Wettkämpfe. Miss dich doch mal erstmal. Ja. So, ich habe meine Pro-Card damals bekommen, völlig unerwartet. Ich wollte die gar nicht haben. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur ein richtig guter Athlet sein. Natürlich wollte ich gewinnen diesen Wettkampf. Dass das dann auch tatsächlich so eingetreten ist, ja, ich habe Glück gehabt. Ich kann das heute noch nicht fassen. Ja. So, und ja, keine Ahnung, da ist leider so ein bisschen Realitätsverlust auch da. Ne?
Ja,
Aber eventuell, ne,
was
schafft man
notwendig
es dahin
ist,
ja wieder zurück.
ja,
Ja.
was notwendig ist auch, da ist der Realitätsverlust dann da, ne? Auch einschätzen zu können, was hat das wirklich für eine Bedeutung. Ich sage immer, der Wettkämpfe gewinnen ist wunderschön, das ist eine tolle Sache, das ist bei einer Geschichte, die man gerne
Ja,
macht,
ja.
erfolgreich sein, aber was wirklich verändert das denn in deinem Leben? Es ist kein lebensveränderndes Ereignis. Gehst am nächsten Morgen auf, gehst zur Arbeit, gehst deinem Job nach, du machst sowieso all die Dinge weiterhin, wie du sie bisher
Ja,
gemacht
ja.
hast, ja?
Und man muss auch dazu sagen, also, ne, selbst im Amateur, also, ne, weil ich jetzt gerade so ein bisschen über das Profi und Profi-Ding geschimpft habe, muss man ja trotzdem mal sagen, dass selbst der letzte Amateur-Bodybuilder sich ja trotzdem im Endeffekt verhält wie der absolute Vollprofi, in der Regel schon, ja. Du musst über Monate hinweg hart diäten. Und du musst viele Jahre Muskelmasse aufbauen, um, sag ich mal, so ein Niveau zu erreichen, um wettkampftauglich zu sein. Und alleine, sag ich mal, 6 Monate diszipliniert strikte Diät durchzuführen, ist absolutes professionelles Verhalten, ja. Und ich finde immer, das macht einen auch zum Profi, ja. Und ne, nur weil es dann für die Pro-Card nicht reicht, wie du gerade sehr schön gesagt hast, dafür ist so viel mehr erforderlich tatsächlich, ein guter Profi zu sein, einer der weltbesten Athleten zu sein. Da gehört im Bodybuilding halt nun mal auch Genetik dazu. Und nicht jeder kann Patrick Teutsch sein. Das Problem ist aber auch dann da wieder, also einmal musst du vielleicht physisch, genetisch bedingt Patrick Teutsch sein, aber auch psychisch. Ja, was? reißt der Typ sich den Arsch auf. Seit so vielen Jahren trainiert er und schläft er und frisst er danach. Seit Jahren unaufhörlich pausenlos. 15 Jahre. Mach das doch mal. Ja, mach das mal. Und dann können wir mal weiterreden, ob du es schaffst, eine Pro-Card zu bekommen, ob du schaffst, einen Wettkampf zu gewinnen. Ne? Das ist halt so eine Sache, die sehen das nicht. Ja, viele 16-jährige Dudes, die schreiben dann, der ist niemals natural. Alter, jetzt, du bist 16, fang jetzt an, trainier jeden Tag so hart du kannst, geh schlafen und iss danach, morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts, ja, so, da ist, bei Patrick Teutsch ist da jahrelang nichts ausgefallen. Und das ist das, was ein Vollprofi macht im Endeffekt. Und man muss dann sagen, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht um Patrick Teutsch finanzielle Situation, aber ich weiß, dass er auch immer noch arbeiten geht, ja. So, vielleicht würde er, wenn er wollte, durch Sponsoring, durch vielleicht Preisgelder etc., ne, mit Social Media und so, was da so zusammenkommt, vielleicht könnte er mittlerweile wirklich von dem Sport leben als dopingfreier Athlet. Und das macht ihn ja zum absoluten Vollprofi im Endeffekt. Und davon gibt es halt in Deutschland einen. Ja, so. Und da, also nur mal da nochmal darauf zurückzukommen, dass Athleten vielleicht doch erstmal ja ihre Erwartungshaltung anpassen. Ne? So, die wollen dann da auf den Wettkampf, die trainieren seit 3 Jahren und wollen da gewinnen, wollen da den Evo Classic Qualifier schaffen. Da sind Athleten dabei, die trainieren seit 15 Jahren und die schlafen und fressen danach. Was denkst du denn, dass du mit denen so einfach mal mithalten kannst mit 3 Jahre Training und ich bin doch noch mal am Wochenende saufen gegangen zwischendurch und so. Ne?
Ich habe den 22-jährigen Athleten, den ich habe, der trainiert seit er 12 ist. Ja,
also hat er 10 Jahre Trainingserfahrung.
Ja. Ne? So schaut's aus, ne? Und der hat aber auch so gegessen, ja. Der hat so gegessen, der hat so gelebt.
Ja, und dann schaut er so aus, wie er ausschaut, verstehst du? Und dann muss man sich anhören, so, ja, das ist ja nicht dopingfrei, ja, der ist doch niemals natural.
Ja, das hören wir. Interessanterweise hat er jetzt im Gespräch erzählt, am Wochenende, jetzt kann man hier ruhig mal sagen, am Wochenende war noch eine andere Athletin dabei, also wirklich interessanterweise, dass es seit er bei mir ist, sowieso alle davon ausgehen, das hat jetzt nichts mit meiner Person zu tun, aber seit er im Training ist und er bei mir ist im Coaching, ist ein krasser geworden, ist jetzt auch durch die Vorbereitung, dass er sowieso nicht dopingfrei ist.
Also das ist halt sehr traurig, Unschuldsvermutung.
Ja, genau, weil sich die Leute auch einfach nicht vorstellen können, André. Die Leute können sich's nicht vorstellen. Ja. Fakt Nummer 1 und Fakt Nummer 2 ist die Missgunst. Ja, also das ist ja so tief in unserer germanischen Genetik drin.
Leider. Also, und das ist so traurig, weil man sieht jemanden, der hat ein großes Haus und ein Auto. Ja, was denkst du denn, was er dafür gemacht hat? Was denkst du denn, wie lange der nachts geschlafen hat? Was meinst du, wie der sich den Arsch aufreißt seit sehr vielen Jahren, um sich vielleicht diesen Traum zu ermöglichen, ne? Und das ist sehr, sehr schade, weil ich muss auch sagen, also mein Lieblingsspruch da ist ja auch immer, Neid kommt immer nur von unten oder eben auch Hate kommt immer nur von unten. Ein Patrick Teutsch würde niemals hingehen und Daniel Kubik seinen Naturalstatus anzweifeln und sagen so, du hast dir das und das erstunken und erlogen, weil das ist ja im Endeffekt, das, ne, wenn man einem tatsächlich dopingfreien Athleten sagt, du stoffst, dann ist es ja so quasi so, ja, du tust so, als ob du Neddy wärst, aber eigentlich hast du es gar nicht so erreicht. Das ist wie so einem Geschäftsmann zu sagen so, ja, dein Geschäft hast ja nicht legal aufgebaut, das hast du nur erreicht, weil du ein Betrüger bist. So, und das ist so dieses so, keine Ahnung, diese Vorwürfe, so diese, ja, das ist so traurig und so schade, weil mach doch mal, was der macht. Kopier das doch mal für den gleichen Zeitraum. Jeder junge Athlet oder jede junge Athletin, die auf Social Media rumläuft, 16, 17 ist und so ein Patrick Teutsch sieht, ich kann nachvollziehen, dass die das sehen und denken, das kann nicht dopingfrei sein, das kann doch nicht sein, niemals, wie soll das funktionieren? Aber wenn die mal sein Verhalten kopieren würden im Endeffekt für nur 3 Jahre, was meinst du, was da schon passieren würde innerhalb dieser 3 Jahre? Und dann würden die nach 3 Jahren, wenn die das wirklich durchziehen, ganz genau so, wirklich 1:1 so durchziehen, wie so ein Teutsch, dann würden die nach 3 Jahren auch aufhören zu zweifeln, weil die sehen würden, boah krass, das geht schon in 3 Jahren, was geht dann wohl in 15?
Ja, die meisten schaffen es ja nicht mal 3 Monate.
Ja. Ja. Das ist es ja. Und darum. Und das ist halt, und das ist auch das, was Patrick Teutsch am Ende nämlich tatsächlich einzigartig macht, wo ich fest von überzeugt bin, ist einfach seine Arbeitsmoral. Genauso wie bei so einem Sepp oder so. Ja, also so Athleten oder Daniel Kubik eben, da könnte man jetzt ja unzählige nennen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr herausragende dopingfreie Athleten. Und die sind einfach gnadenlos diszipliniert seit unglaublich vielen Jahren. Gnadenlos. Die haben Ziele, die haben Visionen, die haben Vorstellungen, die wollen der krasseste sein halt so. Und zwar um jeden Preis so, ne? Und ja, nur das macht einen halt auch wirklich richtig krass, ne? Und ja, nur weil du da dreimal die Woche trainieren gehst und dann doch mal ab und zu einen Proteinshake trinkst, so, das, wie gesagt, macht dich nicht zu so einem herausragenden Athleten. Da gehört halt wirklich viel Aufopferung dazu, ja, viel Verzicht doch auch irgendwo, ne? Und auch wenn man dann sagt, ach, warum denn, man kann ja auch Pizza essen und ja, natürlich, man kann sich auch flexibel ernähren und so, aber es frisst trotzdem unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Energie, du musst halt immer wieder trainieren, du kannst nicht an jeder gesellschaftlichen Veranstaltung in vollem Maße mit freiem Kopf teilnehmen und dann so aussehen. Ja, das funktioniert halt nicht. Und da muss man dann Abstriche machen.
Ja, das
und
muss.
Und das ist im Endeffekt auch das, was einen dann zum Profi macht.
Ja, das muss einem klar sein. Vor allen Dingen muss einem auch klar sein, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt mit maximalem Aufwand für marginale Ergebnisse arbeitet. Ja, dass sich diese Dinge dann im Millimeter bis Zentimeter Bereich statt Meter Bereich abspielen, wenn man das mal mit einer Weitenmessung machen würde. Ja. Und ich denke auch, dass man mit diesen Spezifikationen, der ist natural, der ist nicht natural, Fake Nati, Netti und solche Sachen, dass man da einfach ein bisschen schnell bei der Sache ist und ohne dass man wirklich darüber nachgedacht hat, aber das ist eben auch zu großen Teilen Unwissenheit, dass man sich nicht mit der Materie richtig beschäftigt. Der Neidfaktor, also ich habe...
Darum habe ich da immer ein bisschen Verständnis dafür.
Ich auch.
Also ich schaue immer, von wem kommt das, von wem kommt nun dieser Kommentar. Manchmal setze ich mich tatsächlich echt damit auseinander. Und ich muss auch echt sagen, wie gesagt, man sieht dann, der Kommentar kommt vielleicht von einer sehr jungen Person, ja, oder der Kommentar kommt von jemandem, der ganz offensichtlich tatsächlich doch eher so vielleicht Dopingsubstanzen nutzt und es vielleicht ohne eben nicht geschafft hat oder es vielleicht sogar trotz dem Nutzen von Dopingsubstanzen nicht mal schafft, wie ein Teutsch auszusehen. Ne? Und dann ist immer so, ja, der, wie kann das denn sein? So.
Ja.
Ja, und ich hab dir vorhin ausführlich erklärt, wie das sein kann. Ja, weil du eben nicht genau das gemacht hast, was dafür notwendig ist. Niemals.
Ganz
ja.
Genau.
Und dann gibt es aber die trotzdem, die dann manchmal zum Beispiel, ich habe sowas auch schon mal kommentiert, sorry, dass ich dich unterbreche.
Ja, kein Problem.
Aber ne, da kommt dann so, ja doch, ich habe das ganz genau so gemacht. Ja, und ich denke mir so, ja, genau, das hast du. Ne? Du hast jeden Tag da dir den Arsch aufgerissen im Training, über 15 Jahre. Hast du also genauso gemacht oder hast du halt schon nach 3 Jahren doch an der Nadel gehangen? Ja, so, und das ist halt, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges, sehr komplexes Thema, was mich manchmal doch auch echt ein bisschen traurig macht, so, weil ich habe einerseits Verständnis dafür, dass Menschen das nicht verstehen und nachvollziehen können, weil es gibt immer eine unterschiedliche Wahrnehmung, immer unterschiedliche Horizonte und so, ne, und darum, nicht jeder Mensch kann halt eben alles nachvollziehen und so, ne, es gibt auch Dinge, die ich bestimmt nicht nachvollziehen kann oder denke, wie kann das nur sein, das kann doch nicht sein oder so, das gibt es immer und das ist so der Gedanke, der mich dann am Leben hält, sage ich mal, wenn ich über solche Kommentare stolper, ne.
Ja. Ja, aber dieses Neiddenken, das zieht sich halt bei uns auch in unserem Land. Leistung wird nicht anerkannt, einfach mal so vorbehaltlos. Ne? Das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Ich kann dir ein Beispiel aus ganz junger und dann noch ein älteres Vergangenheit nennen, das mich selber betrifft. Beispiel Nummer 1, ich war selber zum Formcheck bei Holger Guck und habe dort die eine schöne Classic-Post gestellt, die ich dir dann auch geschickt habe. Ne?
Ja, ja.
Und du, das fanden Leute gut, aber nicht ohne mir drunter zu schreiben, aber die Socken stören.
Ja, ja, ja. Genau. Genau
und
das, oder?
Genau das ist das Ding, weißt du, aber die Socken stören, aber die Socken sind ja schick und so. Kannst du das nicht einfach nochmal sagen? Aber es hat mich sofort an ein Video erinnert vor Jahren. Ich weiß nicht, du erinnerst dich noch an die Plattform Team Andro, oder?
Ja, ja, ja.
Ja. Und ich habe bei Team Andro vor, ich glaube, 13 oder 14 Jahren, habe ich mal einen Personal Record im Bankdrücken gepostet. Da war ich damals stolz, da habe ich 135 Kilo gedrückt. Und wenn man jetzt mal guckt, da war ich auch schon über 40. und habe das, denke ich, ganz gut hingebracht und zwar auch technisch sauber mit gepaust und allem. Und ein Kommentar, der ist mir für Always and Everywhere im Gedächtnis geblieben. Ja, das war kein schlechter Versuch, aber im Bildhintergrund läuft jemand lang.
Ja, Junge. Das
Was
kannst
willst,
du keinem
ja,
erzählen.
das, was willst
Ja.
du dazu noch
Ja.
sagen? Ja, und so ist das
Ja.
mit allen Dingen auch. Da
Ja.
bringt der Patrick oder auch der Daniel, die bringen da so außergewöhnliche Leistungen und ohne dass da mal einer guckt und fragt, obwohl sie es einfach auch wirklich mittlerweile sehr, sehr anschaulich machen, wie sie das tun, wie sie da hinkommen.
Ja. Aber
Aber
das spricht ja auch nur dafür wieder, weißt
ja,
du?
eben.
Weil es ist so krass, diese Leistung, das hebt die Leistung ja eigentlich ja nur nochmal hervor. Es
Ja.
ist, du hast etwas geschaffen, was so krass ist. Das hat tatsächlich, das ist dieser Gedanke, den ich jetzt gleich äußere, der mich auch immer doch weiter positiv gestimmt hat, wenn ich solche Vorwürfe auch mal bekommen habe in Vergangenheit. Das war immer, ich habe etwas scheinbar so Krasses geschaffen, dass das den Horizont der anderen sprengt. Der kann das nicht glauben. Das, was ich hier jetzt geschaffen habe, tatsächlich, so wie es ist, ja, der kann das nicht glauben. Das ist so krass für den, dass er das nicht fassen kann. Und das ist eigentlich ein richtig krasses Kompliment. Und darum sind so Dopingvorwürfe für Athleten, die wirklich dopingfrei sind. Und am Ende weiß das ja nur der Athlet und Gott selbst. Ja, du stehst abends vorm Spiegel, guckst in den Spiegel, wenn du schlafen gehst, und du bist der weiß, habe ich mir meine Nadel reingerammt oder nicht? Ja, habe ich mal irgendwas genommen, was ich eigentlich nicht nehmen sollte? Ja, da bist du und Gott. Ja. So, das gibt bestimmt Frauen, die das nicht wissen von irgendwelchen Menschen oder Athleten oder so, ja, wo die das verheimlichen und verheimlicht bekommen, obwohl die zusammen wohnen und so. Da gibt es bestimmt so Fälle, ne? Aber am Ende des Tages steht der vorm Spiegel und liegt im Bett abends und muss sich halt Gedanken machen, ist das so oder ist das nicht so, ja? Und wenn der doch wirklich weiß, dass es so ist, du weißt, du warst immer dopingfrei, du hast nie etwas gemacht oder genommen, was du nicht nehmen solltest, um diesen dopingfreien Status zu behalten oder erlangen, ja? Und dann kommt einer und sagt, ja, das geht ja nicht ohne Doping, das kann nie sein, natürlich, der Stofftäusch und so. Sind die größten Komplimente überhaupt, ja? Das sind ja die allergrößten Komplimente überhaupt, weil da ist jemand da draußen, der kann das nicht fassen. Du hast etwas geschafft, was so außergewöhnlich ist, dass die Menschen es nicht glauben können. Und das ist ja schon so, ja, das ist schon krass, das ist ja schon,
Da
ja.
kann man, denke ich, auch am Ende darauf wirklich zu Recht stolz sein. Ja, das kann man wirklich. Und wir sind auch schon am Ende angelangt. Nicht ohne Aufruf, ihr Lieben. Wir denken, es ist ganz sinnvoll, wenn wir hier auch mit dem André als Head Judge mal einen Q&A, so wie wir ihn mit Christian Kelle Kellenberger hatten, nochmal auch aus einer anderen Sicht eines anderen Judges, ein Q&A zum Thema Judging zu machen. Deshalb raus mit euren Fragen für eine nächste Podcast-Episode. Könnt ihr direkt an André bei Instagram stellen, André Coaching Revolution oder an mich, olafmann.sty, personal-trainer@gmx.eu ist die E-Mail-Adresse und 01737739230 könnt ihr die Fragen auch per WhatsApp schicken, bei mir auch Voicemail sehr, sehr gerne hinterlassen. Ich weiß, dass es die Leute interessiert, nämlich während wir hier sprechen. Ich hatte das gerade eingestellt, habe ich schon die Fragen gekriegt, André. Und das schaffen wir aber aus Zeitgründen jetzt nicht darauf einzugehen, weil wie ich immer so schön sage, du kennst es ja, wir beide haben auch noch eine normale Arbeit. Und das heißt also, wir müssen auch ins Coaching rein. Und ich denke, das werden wir in Bälde machen, ne? Wenn die Fragen reinkommen, werden wir es am besten sogar noch, weil es immer wichtig ist, vor der Wettkampfsaison irgendwo platzieren, ne? Damit
Ja,
die Leute
gerne, ne?
auch einen
Ja, die
Richtwert
Stunde
haben.
Zeit, die nehmen wir uns.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. André, ich sag dir herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte und danke natürlich auch an die Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben.
Ja,
Bis zum nächsten Mal. Ja.
vielen Dank und ich sage auch schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaut für unsere aktuellen Kooperationen sehr, sehr gerne in den Linktree rein und vor allen Dingen hört noch mal ganz genau an den Anfang der Episodenfolge von einem unserer Kooperationspartner die Stellenanzeige und ihr findet hierzu im Linktree dann auch letztendlich den Zugang zu dieser Stellenanzeige beziehungsweise zu Informationen. Ich sage bis bald, bleibt gesund, euer Olaf, alles Gute.
Thank you.